Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Meyer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die sehr berühmte kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood, die wollte lange keine Memoiren schreiben, jetzt hat sie es aber doch getan. Und das ist gleich ein Buch geworden über mehrere Leben von Margaret Atwood.
Die fleißige, aufstrebende Dichterin und Kurzgeschichtenschreiberin von 1965. Die furchteinflößende, veröffentlichte Romanautorin und Teilzeitbäuerin von 1975. Weitere Versionen von mir folgten, bekam Heiligenscheine und Teufelshörner aufgesetzt.
Ja, Margaret Atwood mit Teufelshörnern in der deutschen Hörbuchfassung ihres Buches Book of Life, so etwas wie Memoiren. Und dieses Hörbuch, das stellen wir Ihnen vor in dieser Lesart-Ausgabe in einer halben Stunde etwa. So, dann lassen Sie uns mal einen Sprung machen in die Zukunft, nach Frankfurt am Main in der Zukunft. Diese Stadt wird dann eine Kreatur sein aus Glas und Stahl und Stein und modularer Architektur. So heißt es im neuen Roman Denial of Service von Aiki Mira. Und diese riesige Stadtkreatur, die wird einen großen Hunger haben. Sie verschlingt Metalle, Erze, Mineralien und Biomasse, schreibt Aiki Mira. An diesem Buch, da ist vieles interessant, unter anderem, dass es auch eine utopische, hoffnungsvolle Seite hat im Blick auf die Zukunft. Und ich kann jetzt mit Aiki Mira in Hamburg sprechen. Guten Tag nach Hamburg.
Hallo zurück.
Ja, was ich gerade angesprochen habe, diese lebendige, kreatürliche Stadt, das hat mich am Anfang gut reingezogen in das Buch, wie Sie Frankfurt am Main auftreten lassen, eben als Kreatur. Da wandern sogar die Hochhäuser durch die Gegend, als wären das bewohnte Riesen oder irgendwas in der Art. Warum haben Sie die Stadt so beschrieben? Welche Rolle spielt das für das Buch?
Also ich habe es aus meiner eigenen Erfahrung herausgeschrieben, aus der Gegenwart heraus, und so verstehe ich auch Science Fiction als ein Genre unserer Zeit, eine Form der Gegenwartsliteratur, die aus der aktuellen Realität herausgeschrieben wird. Das heißt, Frankfurt am Main, erste Privatstadt Deutschlands, hyperkapitalistisch, super smart und KI gesteuert, klingt erstmal nach Science Fiction, ist aber eben auch Realität. Also es gibt kapitalistische, smarte Privatstädte, wie beispielsweise Liberstadt in Norwegen ist ein Projekt oder auch Prospera in Honduras, die eine eigene Gesetzgebung anstreben, die alles privatisieren möchten. Und in Prospera hat zum Beispiel auch Peter Thiel investiert, der Side Note in Frankfurt am Main geboren ist. Und genau, da sind wir dann wieder bei Frankfurt. Diese Kreatur, für mich machen Städte auch etwas mit mir und mit meinem Körper. Ich glaube, das kennen wir auch aus unserem Alltag, wenn wir durch Städte laufen. Sie bestimmen, wie schnell wir uns bewegen können, ganz einfach durch Verkehrsalgorithmen zum Beispiel. Das heißt, manche Städte kommen uns schneller vor als andere. Und die Science Fiction ist für mich eben ein Genre, die Bewegtbilder zeigen kann. Die kann sozusagen ein Video zeigen, wie sich die Bewegungslinien zeigen, also sichtbar machen, wohin bewegt sich eigentlich unsere Gesellschaft, welche Geschwindigkeiten nehmen wir auf, welche Richtungen sind möglich. Und da jetzt zu Denial of Service, die Privatstadt ist eben nicht nur eine Zukunftsvision, sondern zeigt die Bewegung, die der Kapitalismus bereits nimmt.
Und diese Stadt ist insofern auch ein Organismus, dass sie ein eigenes Bewusstsein hat, ein künstliches neuronales Netzwerk. Es gibt noch andere Netzwerke, die wichtig sind für das Buch, ein Botnetz zum Beispiel. Und neben diesen Netzwerken gibt es aber auch Figuren, zum Beispiel einen obdachlosen Jungen, Ted heißt der, oder eine Datenanalystin, Joff. Jetzt bauen Sie diese Figuren nicht jetzt groß aus wie im konventionellen Roman als Individuen, sondern Sie lassen sie eher in Gruppen auftreten oder in Konstellationen, wie Paaren zum Beispiel. Auf welche Absicht oder welche Idee steckt dahinter?
Genau, also mir ist wichtig, mich immer wieder überraschen zu lassen, sowohl von den Figuren als auch vom Weltenbau. Und das bedeutet eben einerseits, dieser Glitch ist mir wichtig, diese Störung, was Sie schon gesprochen haben, dass Frankfurt am Main, das spekuliert selbst, das hat eine KI, die sie diese Stadt steuert, und diese KI produziert auch Texte, sie selbst spekuliert, fabuliert über ihre eigenen Zukunft, über Zukünfte, sagt zum Beispiel sowas Utopisches wie, eine Stadt könnte ja eigentlich auch ein Artenvielfaltsgebiet sein. Dann auf der anderen Seite haben wir diese verschiedenen Figuren, die Sie schon angesprochen haben, die auch widerspenstig sind, wie beispielsweise Ted, der Lieferdrohnen umbaut, um damit dann Wolkenkratzer mit Graffiti zu überziehen. Und das interessiert mich auch, diese Widerspenstigkeit und wie, wie Sie schon gesagt haben, jetzt Leute zusammenkommen. Also Teams bilden sich aus Mensch, Maschine, da kommen auch Bots dazu, auch ein kleiner Hund spielt eine Rolle und die dann gemeinsam ein Problem lösen. Und zwar, und da setzt eigentlich die Handlung ein, dieses Problem, in einem Kiosk stirbt ein Teenager und die Stadt reagiert nicht. Das ist schon der erste Glitch. Eine vollautomatisierte Stadt sollte eigentlich selbst reagieren und auch als nachdem dann die Notrufe abgesetzt werden, reagiert sie immer noch nicht. Und da kommen dann diese ganz unterschiedlichen Figuren zusammen und versuchen das Problem zu lösen, versuchen zu ermitteln, was passiert mit der Stadt eigentlich gerade, was ist mit dem Teenager passiert. Und das interessiert mich dann, wie unterschiedlich zusammenkommt. Und da ist ganz zentral für mich die berühmte Tragentaschentheorie der Fiktion von Ursula K. Le Guin, die Carrier Bag of Fiction, die nämlich sagt, wir können uns doch eine Geschichte als eine Tasche vorstellen. Und das Potenzial einer Tasche ist, dass sie eben Unterschiedliches, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört, zusammenbringt. Und das ist für mich eben auch eine Stadt. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir selbst machen können, dass in Städten einfach auch Welten aufeinandertreffen und ganz Unterschiedliches in Beziehung miteinander gebracht wird.
Dieser Todesfall am Anfang des Romans haben Sie gerade erwähnt. Dann verschwindet auch noch eine Person. Und das führt eigentlich dann wiederum, also wir haben schon darüber gesprochen, was Sie auch anders machen als in anderen Romanen, aber dieses Verschwinden und was darauf folgt, führt eigentlich zu einer ganz klassischen Romanstruktur, nämlich der Reise. Ne? Da macht sich eine Gruppe auf die Reise in unbekanntes Terrain zu einem Turm, kann man auch an verschiedene Vorbilder in anderen Romanen denken. Mhm. Und ich dachte manchmal auch an die Gralssuche zum Beispiel, also ganz tief in die Mottenkiste zu greifen. Aber dass die Leute da, oder Leute, dass da verschiedene Wesen gemeinsam unterwegs sind, Menschen, Roboter, Tiere, das ist auch schon ein Moment der Utopie in Ihrem Roman, oder? Dass es diese Gemeinschaft gibt, die eben diese Wesen, die da gemeinsam auf dieser Suche sind?
Auf jeden Fall. Also, dass hier sich dann auch sowas wie ja posthumane Fürsorge entwickelt, dass man gegenseitig füreinander Verantwortung übernimmt, dass ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Das drückt sich auch im Roman aus durch unterschiedliche Textformen, dass eben, wie gesagt, die KI selbst auch Texte fabriziert, also die Stadt selbst, Frankfurt, aber dass auch Interviews dann abgedruckt werden und so weiter. Und ja, also wie schon gesagt, also dass die Leute, also ich finde Leute ganz gut, das hat Ursula K. Le Guin ja auch gesagt, so als Leute, the people, wo dann eben auch Tiere und Maschinen dazu gezählt werden, dass die dann die Stadt verlassen, war zum Beispiel nicht geplant. Also das, für mich ist das Schreiben auch eher so ein Zuhören. Ich versuche mich zu überraschen zu lassen von den Figuren, vom Weltenbau. Und dieses Zuhören bedeutet dann auch konkret, dass meine Flüchtigkeitsfehler oft Hörfehler sind. Also letztens zum Beispiel hier und ihr, also hier wie dort und ihr wie ist ihr Buch oder sein Buch. Weil dieses, genau, ich suche sozusagen da, was machen die Figuren, wohin wollen sie? Und dass sie dann rausgehen aus der Stadt, das war eigentlich nicht geplant, weil es ja eigentlich ein Roman ist über die Stadt. Und dass dieses aber ermöglicht dann auch wieder die Erfahrung des Zurückkehrens in eine Stadt, was ich auch wichtig finde.
Zu den Leuten in Ihrem Roman gehört jetzt noch was ganz Besonderes, nämlich ein neues Lebewesen, eine neue Lebensform, die von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Das klingt erstmal doch relativ fürchterlich, wenn man an die ganzen Schreckensvisionen denkt von einer außer Kontrolle geratenen, mächtigen künstlichen Intelligenz. Und jetzt züchtet diese Intelligenz auch noch eine neue Lebensform, eben eine biologische Lebensform, die sich vermehrt und die atmet und Sauerstoff braucht und so weiter. Bei Ihnen hat aber diese KI generiert organische Lebensform. Was Hoffnungsvolles, was für eine Hoffnung liegt denn da für Sie drin?
Also wie Sie schon gesagt haben, es hat natürlich erstmal was unheimlich, dass eine KI erstmal ein Genom entwickelt oder halluziniert und dass Menschen das dann umsetzen in ja etwas Biologisches. Aber gleichzeitig ist es auch, ist es für mich, glaube ich, hier so eine etwas, was ich öffnen möchte, den Blick, um zu zeigen, dass einige Figuren sind total fasziniert von dieser neuen Lebensform und können, also es ist sozusagen etwas, was sich in sie reingräbt, was sie fasziniert und andere, genau, können dann einfach danach weitermachen, aber andere nicht. Also das sozusagen, es hat schon einen riesen Impact auf die Figuren, aber es ist eben nicht alles vorhergesteuert, dass es dystopisch endet, sondern für mich ist der Roman eher so eine Liebeserklärung an die Störung, an den Glitch, an wie sozusagen etwas wie ein Fehler oder eine Störung dann wieder einen Raum öffnet, in denen Leute handeln können. Also wie eben der Glitch am Anfang die Figuren dazu bringt zu handeln und jetzt auch das hier wieder dazu es möglich macht, dass neue Dinge wieder möglich werden. Und genau.
Ich bin jetzt nicht der ganz große Auskenner, was Science Fiction angeht, aber was ich so kenne, ist doch eher in die dystopische Richtung. Das ist vor allem auch, was KI angeht, dass alles immer noch schlimmer wird, als es heute ist. Sie gehen jetzt eher in diese hoffnungsvolle Richtung. Warum eigentlich?
Ich glaube, dass es bei mir anfängt mit der Gegenwart, dass ich aus der Gegenwart herausschreibe und die erscheint uns oft eben dystopisch, Sachen da weiterdenke, aber dann sobald diese Figuren lebendig werden, sobald der Weltenbau lebendig wird, kommen diese utopischen Momente. Und ich glaube, mein Background ist einfach die Mediennutzungsforschung und da bin ich optimistisch, was Technologie angeht, denn wenn wir anschauen, was Leute eigentlich mit Medien machen, dann ist es oft, oder mit Technologien, ist es oft widerständig, ist es oft auch überraschend und nicht vorhersehbar. Und das interessiert mich eben und das macht mich, glaube ich, optimistisch, dass ich da immer dieses Widerspenstige sehe, auch in der Technologie selbst. Das kennen wir aktuell mit KI, dass KI halluziniert, uns nicht die Ergebnisse liefert, die wir vielleicht immer wollen. Das heißt, diese Widerspenstigkeit, das öffnet wieder Räume und das öffnet dann auch wieder für utopische Momente und die können so klein sein wie ein Kiosk, der einfach einen gedeckten Tisch bereitstellt und das sozusagen für mich schon eine utopische Geste sein kann, die einlädt und die unterschiedliche Leute zusammenbringt.
Dieser Kiosk ist so der Zentralraum oder der Zufluchtsraum in Ihrem Roman, wo die Figuren immer wieder hin zurückkehren. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Es gibt in Ihrem Roman mehrere queere Personen oder Leute und Sie interessieren sich auch besonders für Queer Science Fiction. Was verstehen Sie da eigentlich drunter?
Genau, also die Queer Science Fiction schließt für mich ganz klar in die Tradition der feministischen Science Fiction, die wir in der Science Fiction ja auch eine lange Tradition ist bis heute. Also beispielsweise Margaret Atwood, Reporter Markt, würde ich sagen, als eine feministische Science Fiction und Queer.
Aber wie gut, dass Sie die ansprechen, da muss ich gleich mal reingrätschen, weil wir haben ja Margaret Atwood mit ihren Memoiren heute noch in der Sendung, in 20 Minuten ungefähr.
Genau, auch ein ganz großes Vorbild für mich und das ist eben sozusagen dieser Strang der feministischen Science Fiction, der bis heute geht. Und die queer-feministische Science Fiction für mich schließt daran an und sagt einfach, jetzt kommen eben auch queere Personen, queere Menschen. Queerness wurde eben oft in der Science Fiction an Robotern, an Aliens, an dem Fremden, an dem anderen verhandelt. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, ja, es gibt queere Menschen auch in meinen Romanen. Die sind eben auch zentrale Figuren. Und das ist auch eine Überlegung, was ist eigentlich queer schreiben? Und da eben wieder auch die Suche nach einer Poetik, was ich finde, viel zu wenig auch im Zusammenhang mit Science Fiction darüber gesprochen wird, dass Science Fiction eben auch eine Ästhetik, eine Schönheit hat, wie klingenden, wie atmenden Maschinen oder wie klingenden beschleunigte Städte. Das ist dann auch wieder dieses Schreiben als Hören. Da suche ich eben auch nach einem klanglichen Hören und lese meine Texte auch gern laut, weil dieser Sound mich interessiert und diese Poetik und da auch ich viel in der Queerness finde, anders zu schreiben.
Ja, wie große Stadtkreaturen klingen, zum Beispiel Frankfurt am Main, können Sie sich anschauen, anlesen in Denial of Service, der neue Roman von Aiki Mira, der ist bei Thora Fischer erschienen mit 250 Seiten, 18 Euro ist der Preis für das Buch. Aiki Mira, vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Daniel Donskoy. Ich bin Schauspieler und Schriftsteller. Mein erster Roman heißt Brennen. Das Buch meines Lebens ist für mich A Million Little Pieces von James Frey. Es geht darin um das Verarbeiten von Sucht, was das mit Menschen macht, was das mit einer Familie macht, wie man sich aus eine Tiefe herausarbeitet, in der man eigentlich alles verloren hat. Und das ist die Schlucht und der Abgrund einer ganz, ganz krassen Sucht. James Frey hat es geschafft, mit diesem Buch eine der schlimmsten Abgründe der Menschheit oder eines Menschen in so einer Schönheit zu erzählen, dass mich dieses Buch eigentlich immer inspiriert hat. Mich inspirieren die Abgründe und wie man in einem Abgrund etwas Schönes finden kann. Seine Sprache ist sehr frei, frei Schnauze. Es ist fast unliterarisch, möchte man sagen. Und dieses Buch hat mich beim ersten Lesen so bewegt, dass ich es immer wieder gelesen habe. Es gab später einen Skandal zu James Frey. Das Buch wurde als Memoire veröffentlicht und später wurde gesagt, das war eine Autofiktion. Aber das war egal, denn diese Gefühle, diese Tiefe, dieser Schmerz, der beschrieben wurde in einer so freien Sprache, hat mich damals bewegt, bewegt mich heute noch und es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
Das sagt der Schauspieler Daniel Donskoy zu A Million Little Pieces von James Rhime. Die deutsche Ausgabe heißt 1000 kleine Scherben, wurde von Henning Ahrens übersetzt. Da gibt es zum Beispiel eine Ausgabe im Goldmann Verlag. Und Daniel Donskoy, der war vor kurzem zu Gast hier in der Lesart mit seinem ersten Roman Brennen heißt der. Das Gespräch mit ihm können Sie unter anderem hören in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die war schon mal ganz hingerissen von dem Roman Getrennte Räume von Pier Vittorio Tendelli. Das ist eine Wiederentdeckung für den deutschen Buchmarkt. Der Roman stammt aus den 80er Jahren. Und Pier Vittorio Tendelli soll in seinem Heimatland als Kultautor gelten. Die Kritikerin Annabel Hirsch hat Tendellis Getrennte Räume Roman für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen.
Danke, hallo.
Sind Sie denn jetzt auch hingerissen oder wenigstens angetan von diesem Roman?
Ja, also hingerissen ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr beeindruckt und sehr berührt, würde ich sagen. Es sind ja doch sehr schwere oder zumindest existenzielle Themen, die Tendelli hier anreißt, also Liebe, Tod, Krankheit, Trauer. Und ich finde, dass er das auf eine sehr poetische und sanfte Weise tut, also sehr berührt.
Und wie steigt Tendelli ein in diesen Roman, in diese Geschichte?
Also es gibt eigentlich zwei Einstiege, kann man sagen. Am Anfang ist Leo, der Hauptprotagonist auf eine Art, sitzt im Flugzeug, wird landen in München und stellt sich vor, wie sein Partner Thomas auf ihn wartet und stellt sich die ganze Szene vor und erinnert sich dann, nein, Thomas wird ja nicht da sein, denn Thomas ist tot. Und der zweite Einstieg ist im Grunde eine Rückblende zu der Begegnung der beiden und die ist wahnsinnig schön. Die beiden Männer lernen sich in Paris kennen, haben sich verabredet in einem Club in Paris, ohne zu bedenken, dass es wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, sich zu treffen. Leo kommt an und es ist wahnsinnig voll, alles hat schon gestartet. Sie sehen sich zwar, aber es sind eben wahnsinnig viel Körper und Musik und Schweiß und all das steht zwischen ihnen, bis Thomas sich von der Empore, auf der er steht, herab, also runterhängen lässt quasi. Und die Szene ist eben wahnsinnig schön, wie all diese Hände nach oben ragen zu ihm und dann diesen Körper auffangen und die beiden dann zueinander finden und aus den Boxen ertönt I Feel Love von Donna Summer und sie geben sich ihren ersten Kuss. Es hat eben sowas extrem Filmreifes und sehr Starkes, fand ich.
Und das scheint ja auch eine starke Intensität eben zu haben, eine hohe Dichte, auch so eine Körperlichkeit, dieser Einstieg in den Roman. Bleibt der auch weiter so intensiv?
Ja, es ist eben ein sehr intensiver Roman, aber auf zwei Ebenen. Also es ist intensiv in dieser Liebe, dieser Begegnung, die sehr rauschhaft auch ist. Die beiden haben eine Beziehung, die stattfindet in ganz Europa, kann man sagen. Sie treffen sich zwischen Berlin, Mailand, Barcelona, Paris und kreisen immer so, weil Leo, der Schriftsteller ist, diese Theorie hat, sie sollten in getrennten Räumen leben, daher auch der Titel, also nicht zusammenleben, sondern immer dieses Nähe-Distanz-Spiel aufrechterhalten, was Thomas nicht besonders gut findet oder auch darunter leidet. Und das hat eben so eine rauschhafte Intensität. Und die andere Ebene ist eben die des Todes, die auch anders intensiv ist, könnte man sagen. Also Leo spürt diesem Tod auf sehr intensive und sehr langwierige Art nach, will das Leben auf eine Art eben nicht wieder reinlassen oder beziehungsweise dieses Leben mit Thomas nicht loslassen.
Und wie ist das jetzt dramaturgisch gemacht? Sie haben erzählt von diesem Kennenlernen der beiden, diesem hochintensiven, folgt der Roman dann direkt der weiteren Beziehungsgeschichte? Weil Sie haben auch Kreisen gesagt, das er kehrt auch immer wieder zu früheren Stadien zurück.
Genau, und das ist eben, finde ich, wirklich die Stärke dieses Romans, weil es die Trauer sehr gut, also wirklich die Realität der Trauer, dieses Zustandes der Trauer, wahnsinnig gut wiedergibt, also dass es immer wieder in Spiralen funktioniert. Also man hat eben die erste Szene, wo Thomas tatsächlich tot ist, die zweite, wo er wieder lebt. Und es ist immer dieses Hin und Zurück zwischen der Gegenwart von Leo, die von Einsamkeit geprägt ist, muss man sagen. Also wirklich eine nahezu erdrückende Einsamkeit, in die er sich da begibt. Und immer wieder schwappen Wellen des vergangenen Lebens in diese Gegenwart hinein. Und es ist eben so ein wirklich sehr wellenförmiges, aber eben auch so spiraliges Schreiben, das er da macht. Und das gibt eben wirklich die Realität der Trauer wahnsinnig gut wieder, aber eben auch dieser Liebe, also dieses Nicht-Loslassen-Wollens einer Vergangenheit, die dann eben immer wieder in die Gegenwart hineinbricht und tatsächlich auch lebendiger scheint, tatsächlich, als das Leben, das noch da ist.
Jetzt habe ich schon gesagt, dass Pier Vittorio Tondelli so ein Kultautor-Status haben soll in Italien. Inwiefern, was für eine Art Kultautor ist der da?
Also er wird ja jetzt eben wiederentdeckt, nicht nur hier, sondern auch in den USA, in Frankreich. Er war sehr wichtig in den 80er Jahren durch zwei erste Bücher, Altri Libertini und Pau Pau, die mehr so einen berichtenden oder sehr autobiografischen Aspekt hatten. Und dieses Buch ist wirklich, wird als sein vollendetstes angesehen. Er hat es geschrieben 2 Jahre vor seinem Tod, er ist selbst mit 36 Jahren gestorben. Und war, glaube ich, eine sehr neue Stimme, sehr wichtig für die jungen Autoren dieser Zeit. Er hat auch jüngere Autoren sehr gefördert und spricht eben vielleicht ähnlich wie Hervé Guibert in Frankreich, könnte man sagen, über Homosexualität, Liebe, Tod, Krankheit, AIDS. All diese Themen, die im katholisch geprägten Italien, kann man sich vorstellen, nicht jeden Tag auf den Tisch gebracht wurden. Und wird bis heute eben sehr, sehr viel gelesen und hat einen besonderen Platz. Jetzt wird er wieder entdeckt, wahrscheinlich würde ich es denken, weil Luca Guadagnino einen Film plant zu diesem Buch.
Zu dem Buch Getrennte Räume, der Roman von Pier Vittorio Tondelli, auch für uns wieder zu entdecken durch die Übersetzung aus dem Italienischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Im Gutkind Verlag ist das Buch erschienen mit 240 Seiten, 25 Euro ist der Preis für den Roman. Annabel Hirsch hat uns das Buch vorgestellt. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Die international hochberühmte Autorin Margaret Atwood, die hat lange gezögert, so etwas wie Memoiren zu schreiben. Jetzt hat sie es aber doch getan und in der deutschen Hörbuchfassung sind diese Memoiren ein großes Vergnügen, sagt meine Kollegin Elke Schlinsuk. Die ist sowieso Margaret Atwood-Fan. Sie meint, das sei eine der klügsten, witzigsten und engagiertesten Erzählerinnen überhaupt. Und in ihre Hörbuchbesprechung steigt Elke Schlinsuk jetzt ein mit einem Statement von Margaret Atwood selbst.
Als zum ersten Mal die Idee aufkam, eine literarische Autobiografie zu schreiben, antwortete ich, das wäre doch öde.
Gleich in ihrer Einleitung hat uns die raffinierte Erzählerin Margaret Atwood an der Angel. Gefragt nach ihren Memoiren, kontert die fast 86-Jährige fröhlich frotzelnd mit dem schlechten Witz vom alten Fischer an der Ostküste, der Fische zählt und zählt und zählt.
So wäre auch meine literarische Autobiografie. Ich schrieb ein Buch, ich schrieb ein zweites Buch, ich schrieb noch ein Buch. Tödlich langweilig.
Und welchen Stil man sich denn vorstelle, fragt sie sich.
Wie sollte das aussehen? Pseudo-heroische Reimpaare im Stil des 18. Jahrhunderts? Wenn ich bei rosenfingrigem Dunst eile zum Schreibtisch, zur Arbeit, zur Kunst.
So etwas wie Memoiren untertitelt die kanadische Bestseller-Autorin ihr Lebensbuch. Und es ist auch alles andere als eine gewöhnliche Autobiografie. Es ist das Protokoll ihrer inneren Reise durch ihr Leben und ihre Geschichten. Mit leichter Hand macht sie das. Fast unbeschwert nimmt sie uns mit auf die Erinnerungsreise durch ihre Schreibvergangenheit.
Die fleißige, aufstrebende Dichterin und Kurzgeschichtenschreiberin von 1965, die furchteinflößende, veröffentlichte Romanautorin und Teilzeitbäuerin von 1975. Weitere Versionen von mir folgten, bekam Heiligenscheine und Teufelshörner aufgesetzt.
Die Schauspielerin Songard Dressler verleiht der kanadischen Autorin ihre Stimme. Und schon nach wenigen Hörminuten weiß man, keine könnte passender sein. Eine lässige, unaufgeregte, gern auch in sich hineingrinsende Erzählerstimme. Sie trifft den Ton für Edwards absonderlich menschliche Empfindungen und ihren Spaß an Ironie und vor allem Selbstironie. Angefangen vom Jahr ihrer Geburt. 1939 wird Margaret Atwood in Ottawa geboren und das am 18. November, 2 Monate nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.
Trübsinn aller Orten. Angesichts dieser Vorzeichen, wie konnte ich ein fröhliches Baby werden? Denn das war ich. Aber atmen Sie ruhig auf. Der Aszendent ist Zwilling. Das ideale Zeichen für eine Schriftstellerin.
Man erfährt, dass Edward den größten Teil ihrer Kindheit in den kanadischen Wäldern verbrachte, weil ihr Vater ein gefragter Insektenforscher war. Wie Peggy, wie sie von ihrer Familie genannt wird, ihre halbnomadische Kindheit in der Wildnis genoss, in Zelten und Blockhütten und mit ihrem Bruder auf Vögel- und Schlangenerkundung durchs Unterholz strumerte. Ein freies Leben im Wald in ihrem Schabernackland.
Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Stachelschweine, Stinktiere, Murmeltiere, Bären in der Nähe, Wölfe, deren Heulen man aus der Ferne hörte. Unser Vater war ein echter Naturkundler. Er erkannte Vögel am Ruf, Tiere an Spuren und Losung.
Ein Lebensstrom farbenfroher, hochamüsanter, hinreißender Geschichten. Wie fantastisch ihre Mutter vorlesen konnte, die Familie ihre Puppenspiele und Katzengeschichten begleitete. Berührend auch die vielen Menschen, die Margaret Atwood zu Wort kommen lässt. Elegant nonchalant führt uns Sonngard Dressler durch 25 Hörstunden. Ein reiches Leben einer herzlich freundlichen und im besten Sinne eigenwilligen Autorin.
Ja, ich bin noch hier, genau jetzt auf dieser Seite. Und wenn ich am Ende angekommen bin, werde ich das Buch schließen.
Margaret Atwood, Book of Life, so etwas wie Memoiren. Die Hörbuchfassung ihres Buches ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. 25 Stunden kann man ihr dazu hören. Das kostet im Download dieses Hörbuch 35 Euro. Wenn man wissen will, was sich tut in der internationalen Comic-Szene, dann muss man ins französische Angoulême fahren. Dort gibt es seit über 50 Jahren das internationale Comic-Festival. Angoulême gilt deshalb in Frankreich als die Stadt des Comics. Jetzt steckt aber dieses größte Comic-Festival Europas in einer tiefen Krise gerade, wegen Vorwürfen über undurchsichtige Geschäftsführung, strukturellen Sexismus, mangelnde Diversität und es gibt noch mehr Kontroversen über das Festival in Angoulême. Jens Balze ist Kulturjournalist bei der Zeit und ausgewiesener Comic-Kenner. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Morgen. Hallo.
Was ist da eigentlich los in Angoulême? Können Sie uns das ein bisschen vor Augen führen, wenn da Comic-Festival ist?
Ja, da ist wirklich eine Menge los. Also in den letzten Jahren wurden immer so jeweils 200.000 Besucher, Besucherinnen gezählt. Es ist ein Festival mit Ausstellungen, mit Lesungen. Man muss sich das wie einem im Grunde wie die Frankfurter Buchmesse für Comics und auch mit ähnlich vielen Leuten. Es gibt sowohl irgendwie ähnlich auch wie auf der Frankfurter Buchmesse mittlerweile einen großen Teil, wo es auch um Manga, um japanische Comics gibt und Cosplay gemacht wird, aber natürlich traditionell irgendwie die lange französische und franco-belgische Geschichte der Comics, der Bande Dessinée, wie man da sagt, wird dann irgendwie mit Ausstellungen und auch mit vielen Preisen geehrt. Man muss dazu wissen, es gibt seit 1984 in Angoulême auch ein eigenes Museum für den Comic, das La Cité Internationale de la Bande Dessinée de l'Image, mit angeschlossenen Forschungs- und Lehrinstitutionen. Also man sieht schon daran, dass die Comics oder die Bande Dessinée in Frankreich schon seit langem einen viel höheren Stellenwert haben als in Deutschland. Also als man hierzulande immer noch glaubte, dass Comics bloß billiger Kinderkram sind, da hat man sie da schon als 9,8, also als 9. Kunst gewürdigt. Darum ist das Comicfest in Angoulême nicht nur ein zentrales Ereignis der europäischen Comickultur, sondern auch des französischen Kulturlebens auf nationaler Ebene.
Dann wird die Krise da auch stärker wahrgenommen werden, als das bei uns vielleicht der Fall wäre. Was ist das jetzt für eine Krise? Was ist da passiert?
Naja, das Festival wird von einem Verein ausgerichtet, der wiederum alle 10 Jahre eine Gesellschaft mit der Organisation beauftragt. Seit 2008 ist es eine Firma namens Nuviam 8 Plus, geführt von dem Eventmanager Frank Bondou. Und seit die zuständig ist, hat es eigentlich seit Anbeginn immer wieder Skandale und Unregelmäßigkeiten gegeben. Also Sie haben schon gesagt, es ging um finanzielle Veruntreuung, es ging um mangelhafte Zusammenarbeit zwischen dem Festival und dem Museum, aber auch um kulturelle Fragen, also zum Beispiel darum, warum von all den Preisen, die in Angoulême jedes Jahr vergeben werden, über lange Zeit nur so wenige an Frauen, an Zeichnerinnen gegangen sind, was Bondou mal mit dem bemerkenswerten Argument gekontert hat, es gebe nun mal keine, was schlicht Quatsch ist. Das war im Jahr 2016, woraufhin dann prominente französische Zeichnerinnen und Zeichner zum ersten Mal mit dem Boykott des Festivals gedroht haben, wenn sich nichts ändere oder am besten, wenn das Ganze nicht an eine andere Gesellschaft übertragen wird. Das ist dann aber nicht passiert, im Gegenteil, der Vertrag mit Nuviam 8 Plus wurde zunächst bis zum Jahr 2027 verlängert und er hätte dieses Jahr im April gekündigt werden müssen, um nicht nochmal bis 2037 weiterzulaufen, was nicht passierte, obwohl die Zeitung L'Humanité kurz zuvor eine Recherche über die Arbeitsbedingungen veröffentlicht hatte, die für Aufsehen sorgte, um es gelinde zu sagen.
Warum? Was ist da rausgekommen bei der Recherche?
Nee, es ging um Missmanagement und Veruntreuung von öffentlichen Geldern, von undurchsichtiger Buchführung und dem Verdacht der Vetternwirtschaft. Aber es ging vor allem auch um das toxische Arbeitsklima, das da offensichtlich herrschte, und um eine Burnout-Welle unter den Beschäftigten. Und was das fast dann wirklich zum Überlaufen brachte, war ein Bericht über sexualisierte Gewalt. Eine Mitarbeiterin aus dem Kommunikationsbereich sagte, sie sei entlassen worden, nachdem sie angegeben hatte, während des letzten Festivals von einem Kollegen vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin haben die Comic-Gewerkschaft, das gibt es in Frankreich auch, die Comic-Gewerkschaft STAA und das Kollektiv MeToo BD ein weiteres Mal zum Boykott des Festivals aufgerufen. 400 Autoren und Autorinnen haben einen entsprechenden offenen Brief unterzeichnet, das war jetzt im April, woraufhin der das Festival veranstaltende Verein erklärte, man werde sich nun auf die Suche nach alternativen Veranstaltern begeben. Wieder nichts passiert. Am Sonntag vor einer Woche hat die Vereinsvorsitzende Delphine Gruff verkündet, dass der Vertrag mit Nervium Art Plus nochmal um 9 Jahre verlängert wurde, woraufhin sämtliche Träger des Grand Prix d'Angoulême der letzten Jahrzehnte ihre Teilnahme absagten und protestierten, darunter auch wirklich internationale Comic-Top-Prominenz, also Art Spiegelmann, Jacques Tardy, Posy Simmons, Chris Ware und sowie, und das wird dann wirklich heikel, sämtliche großen französischen und belgischen Verlagshäuser ihre Teilnahme an der Messe absagten.
Ja, das klingt ja nun wirklich nach einer existenziellen Krise für das Festival. Wie kann es da jetzt weitergehen?
Ja, jetzt letzten Donnerstag kam es wohl zu einem Krisentreffen mit dem Bürgermeister von Angoulême, Xavier Bonfons, bei dem erstens verkündet wurde, dass der Vertrag des Vereins mit dem Nervium Art Plus nicht über 2027 hinaus verlängert wird und dass zweitens dieser umstrittene Manager Franck Bondou von seinem Posten als Geschäftsführer zurücktritt. Damit wollte man sich offenbar etwas Luft verschaffen, aber für die protestierenden Zeichner und Zeichnerinnen und Verlage geht das nun wirklich nicht weit genug. Die fordern jetzt auch den Rücktritt von Delphine Grou, also der Vereinsvorsitzenden, und das sofortige Ende der Zusammenarbeit mit Nervium Art Plus. Inzwischen ist, kann man sagen, Panik ausgebrochen beim Hotel- und Gastrogewerbe, das jetzt wirklich hohe Millionenverluste befürchtet für den Fall, dass das Festival ausfällt. Es soll jetzt heute, also am heutigen Montag, zu einem Krisentreffen mit dem Bürgermeister zu einem weiteren kommen. Aber ich sage mal, die Lage ist mittlerweile so verfahren, dass ich jetzt eigentlich keine realistische Chance mehr sehe. Das, also weder lässt sich jetzt so schnell neue Veranstalter finden, das Ganze ist ja schon in 2,5 Monaten, noch wird sich die Szene unter dem alten Veranstalter von ihrem Boykott abbringen lassen. Also man kann sich, glaube ich, relativ sicher sein, 2026 kein Festival in Angoulême, und man kann nur hoffen, dass alle Beteiligten diesen Schnitt für einen wirklichen Neuanfang im Jahr 2027 nutzen.
Das ist wirklich ein Einschnitt für die Comic-Kultur. Kein Festival 2026, voraussichtlich in Angoulême, wenn da nicht noch ein Wunder geschieht. Eine tiefe Krise gibt es beim größten Comic-Festival Europas in Angoulême. Jens Balzer von der Zeit hat das für uns analysiert. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Straßenkritik.
Mein Name ist Said Modaresi. Ich bin Rentner, ich bin promovierter Chemiker. Ich wohne in Berlin-Schöneberg, aber jeden Tag setze ich mich dann hier hin und dann lese ich dann halt in diesem tollen Buch Quantenlicht. Autor ist Thomas de Padova, der ist ein Physiker. Untertitel ist Das Jahrzehnt der Physik zwischen 1919 bis 1929. Stellt vor, was Herr Einstein, Herr Planck, Pauli, Heisenberg, es geht ja um diese 4 Personen und deren Werdegang. Das Buch beschreibt die Anfänge, wo dann halt Nationalsozialismus dann auch Fuß fasst und wie viele dann auch, weil Einstein Jude war, allein aus dieser Ideologie heraus, dann waren sie auch gegen diese Theorien, die er entwickelt hat. Ich bin total fasziniert von dem Buch.
Said Modaresi liest in Berlin Quantenlicht, das Jahrzehnt der Physik 1919 bis 1929 von Thomas de Padova. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen mit 430 Seiten, 28 Euro kostet dieses Sachbuch.